Die Radio Wissen. Early Bird.
Gestern Mittag um 12:30 ist sie gestartet, die Super League, die chinesische Fußballliga. Und das ist unser Thema heute Morgen hier im Early Bird. Axel Dorloff, das ist unser Korrespondent in China. Axel, gestern hat die Super League angefangen. Gucken das viele Chinesen? Freuen die sich, dass es jetzt wieder losgeht?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine große Euphorie hier vor diesem Saisonstart. Das hat vor allem mit den neuen Stars aus dem Ausland zu tun, die jetzt in der chinesischen Super League spielen. Bekannte Namen sind dabei, der Brasilianer Oscar vom FC Chelsea gekauft, der Argentinier Tevez, der hier 40 Millionen Euro im Jahr verdient, der belgische Nationalspieler Axel Witzel. Also viele tolle Spieler, die die Liga in China jetzt schmücken. Und Experten erwarten deshalb für die neue Saison eine regelrechte Explosion beim Verkauf von Tickets, beim Verkauf von Trikots. Also China schwimmt gerade auf der Fußballwelle.
Also so eine Wirkung, so eine Sogwirkung der VIPs sozusagen, die jetzt dabei sind. Chinesische Clubs haben im letzten Jahr aber grundsätzlich die höchsten Transfersummen gezahlt. 540 Millionen Euro oder 450 Millionen Euro, es gibt beide Zahlen. Jedenfalls Riesensummen. Was steckt da für ein Plan hinter?
Ja, die große Hoffnung ist, dass die ausländischen Stars dabei helfen, China langfristig zu einer großen Fußballnation zu entwickeln. Die Millioneneinkäufe haben im Wesentlichen zwei Funktionen. Einmal sollen sie Chinas Super League attraktiver machen, im besten Falle eine Euphorie, eine Begeisterung im Land entfachen. Und zweitens soll der chinesische Fußball von den ausländischen Stars lernen. Die chinesischen Spieler sollen sich was abgucken. China hat ja große Pläne, möchte bis 2050 zur Großmacht im Fußball werden. Und da sind ausländische Stars in der heimischen Liga ein Baustein von vielen.
Funktioniert das denn, dass sich die Stars von denen was abgucken, so wie du gerade gesagt hast, wie das sein soll?
Na, das wird auch unter chinesischen Fußballexperten hier heftig diskutiert, wie gut das wirklich ist. Ich habe darüber unter anderem mit Yan Qiang gesprochen, ein Sportkommentator aus Peking, der lange in England gelebt hat. Er hat im chinesischen Internetfernsehen seine eigene Fußball-Talkshow und sieht die Einkaufswut der chinesischen Vereine durchaus skeptisch.
Short-term-wise, I think it's a good thing.
Das ist kurzfristig gedacht eine tolle Sache. Es gibt der Liga einen riesigen Schub für die neue Saison. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die chinesische Super League, national, aber auch international. Aber langfristig und mittelfristig gesehen, ist das nachhaltig? Ich habe da meine Zweifel. Und ich habe nicht nur meine Zweifel, ich glaube schlicht nicht daran, dass das nachhaltig ist. Ich bin besorgt darüber, was hinter den verschiedenen Investitionen steckt.
Und das sehen viele ähnlich, also hier durchaus große Zweifel, ob die vielen Millionen für neue Spieler den chinesischen Fußball wirklich voranbringen oder ob da nicht auch viel Geld verbrannt wird.
Woher haben die Clubs denn eigentlich so viel Geld?
Ja, da stecken große Investoren dahinter. Das sind teilweise Staatsunternehmen, die hinter diesen Clubs stecken. Das sind große Immobilienmilliardäre. Also an Geld mangelt es den meisten Vereinen nicht. Also es gibt bestimmt 10 Vereine, die sich Riesentransfers leisten konnten.
Jetzt gibt es ja seit 2 Jahren einen 50-Punkte-Plan, um den Fußball eben zu fördern im Land. Was macht China denn dafür noch, außer jetzt Spieler zu kaufen?
Ja, der Plan umfasst unter anderem 50.000 neue Fußballschulen bis zum Jahr 2025. In rund 100 Städten sollen Vereinsmannschaften gegründet werden. Für die soll es dann auch einen funktionierenden Ligabetrieb geben. 50 Millionen Fußballer sollen in diesen Amateurligen dann schon in wenigen Jahren spielen. Es sollen außerdem massenhaft neue Fußballplätze in China entstehen. Auch daran fehlt es ja. Wenn man hier auf die Dörfer kommt, sieht man so gut wie nie irgendwo einen Fußballplatz. Neue Trainer sollen ausgebildet werden. Also kurzum, China will eine Fußballinfrastruktur schaffen, möchte vor allem an der Basis Strukturen schaffen, die es bislang in der Volksrepublik so nicht gibt.
Fußball in China, das ist heute Morgen unser Thema hier im Early Bird. Vor allem den Nachwuchs will China fördern. Und dazu passt, dass in China die größte Fußballschule der Welt steht. Das ist die Evergrande Fußballschule in Guangzhou im Süden von China. Axel Dorloff, unser Korrespondent in China, er war letzte Woche da. Axel, sag mal, die größte Fußballschule der Welt, wie sieht's da aus?
Ja, es ist schlicht ein total gigantisches Anwesen. Also es gibt 50 Fußballplätze dort, es gibt ein riesiges Stadion, einen herrschaftlichen Park, es ist ein riesiger Campus mit Schul- und Wohngebäuden, die im neogotischen Stil errichtet sind, also alles so mit kleinen Türmchen und Erkern. Und auf der Schule sind insgesamt 2500 Fußballschüler, davon rund 100 Mädchen. Und das sogar noch alles bei gutem Wetter. Guangzhou, du hast es gesagt, liegt in Südchina. Und da ist, ich habe gerade mal geguckt auf dem Handy, heute 24 Grad, also fast das ganze Jahr über herrliches Wetter zum Fußballspielen.
Also teils Internat, teils Fußballschule. Welche Schüler gehen denn dahin?
Das sind Schüler aus 31 Provinzen Chinas, also aus fast jeder Provinz. Es sind auch ein paar Ausländer dabei, aber darauf liegt nicht der Schwerpunkt, weil es sollen ja chinesische Schüler gefördert werden. Und ich habe dort einen Jungen getroffen, einer der großen Fußballtalente dort, der schon seit fast 5 Jahren auf die Fußballschule in Guangzhou geht.
Oh, ja, Ich heiße Zhang Le und bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Sichuan und gehe seit 2012 auf die Fußballschule. Früher habe ich immer nur mit Freunden auf dem Schulhof gekickt. Dann haben wir eine Werbung dieser Fußballschule im Fernsehen gesehen und seitdem wollte ich hierhin. Jetzt habe ich es geschafft.
Ja, der 12-jährige Zhang Le, das ist der, den wir da den ganzen Tag begleiten durften. Und danach hatte ich schon den Eindruck, der lebt da an dieser Evergrande Akademie seinen Fußballtraum.
Du hast gesagt, es sind nicht besonders viele Schüler aus dem Ausland da, aber viele der Trainer da stammen ja aus dem Ausland. Wie unterscheidet sich denn die Lernkultur in China und in anderen Ländern?
Ja, es gibt über 160 Fußballtrainer an der Schule. Mehr als 20 davon kommen aus dem Ausland, fast alle aus Spanien. Und der Trainer von Zhang Le, der heißt José Artieda, der kommt von der Real Madrid Stiftung. Und den haben wir zu den Unterschieden zwischen den spanischen und chinesischen Fußballschülern gefragt.
I think it's more about the tactical. It's about the methodology. The kids here in China are normally training in a different way.
Die größten Unterschiede liegen in Taktik und Methode. Die Schüler in China lernen ganz anders und nicht nur im Fußball, sondern überall. Es ist mehr Konkurrenz, mehr Kontrolle, mehr Lernen durch stures Wiederholen. Das ist tief verwurzelt in der chinesischen Kultur. Aber das ist keine gute Sache, wenn man Fußball spielen will. Beim Fußball geht es um Freiheit, Kreativität und Technik. Es geht nicht darum, stur zu passen und zu schauen, was der Trainer sagt. Wir wollen über den Spaß und das Spiel kommen. Wir versuchen jeden Tag, die Kreativität der Kinder zu erhöhen. Sie sollen selbst denken und entscheiden und nicht stur irgendwelchen Anweisungen folgen.
Do that, do that, do another thing, do another thing. So they have to think about playing football and enjoy.
Also es gibt große Unterschiede im Lernen. In China wird vieles viel autoritärer vermittelt. Und das macht es gerade diesen spanischen Trainern dort oft schwer, einfach Mut und Bereitschaft zur Kreativität zu vermitteln.
Was ist denn sozusagen das übergeordnete Ziel der Schule, also auch in so einem politischen Rahmen?
Ja, die Schule gehört zum Club Guangzhou Evergrande. Der wiederum gehört zum Großteil einem Immobilienmilliardär in China. Guangzhou Evergrande war jetzt 6-mal hintereinander chinesischer Meister im Fußball. Und die Schule ist die große Talentschmiede des Clubs. Das hat mir der Schulleiter Liu Jiangnan gesagt.
Unser Investor Xu Jiajin möchte mit dieser Akademie etwas für den Aufstieg des chinesischen Fußballs tun. Die Schule ist Ausdruck seiner Hoffnung. Es ist fraglich, ob sich das mal rechnen wird, die Talente zu trainieren. Natürlich hoffen wir, dass eines Tages viele Stars von unserer Akademie kommen und wir mit ihnen Geld verdienen. Aber ursprünglich war das weniger eine Geschäftsidee.
Also ganz klar die Hoffnung, hier werden die künftigen chinesischen Nationalspieler trainiert und irgendwann soll sich das auch mal auszahlen.
Tja, und wie viele Schüler von der Evergrande schaffen es dann tatsächlich in den Profisport? Also vielleicht nicht mal in die Nationalmannschaft, sondern überhaupt in die Bundesliga?
Ja, es sollen mal 5 von 100 sein. Es gibt die Schule ja erst seit 5 Jahren, also so viele Abschlussklassen gibt es noch nicht. Man hat jetzt noch keine großen Beispiele. Aber es sind auch nicht nur hochtalentierte Fußballer da, es sind auch viele da, die so einigermaßen gut spielen und einfach trotzdem auf diese Schule wollen. Aber die offizielle Zielmarke ist 5 von 100, also jeder 20. soll irgendwann mal Fußballprofi werden.
Axel, sag mal, könnte Fußball Nationalsport in China werden oder ist es das vielleicht auch schon?
Ja, ist es noch nicht und es wird, glaube ich, auch schwierig. Also China hat ein grundlegendes Problem. Der Fußball ist kulturell im Land nicht verwurzelt. Man sieht auf China Straßen keine Kinder, die in ihrer Freizeit Fußball spielen. Es gibt auf den Dörfern und in den Städten keine Amateurvereine, keine Fußballplätze, keine Jugendligen. Und ich habe hier in Peking einen ehemaligen Nationalspieler, chinesischen Nationalspieler Shao Jiayi getroffen. Der hat auch mal in Deutschland Fußball gespielt und ist jetzt Sportdirektor von Peking Guoan.
Wir können uns diesen Traum definitiv erfüllen. Wir suchen gerade nach dem richtigen Weg. Und solange wir das mit Nachdruck tun, werden wir ohne Zweifel den Tag erleben, an dem auch der Erfolg kommt. Aber Fußball ist anders als andere Sportarten. Das braucht Zeit und Anstrengung. Wir sollten geduldig sein und unsere Arbeit an der Basis gut machen. Im Moment haben wir nicht mal ansatzweise genug Fußballspieler. In Deutschland sind mehr als 7 Millionen Fußballer registriert. Wir haben nur 10.000 Spieler, vielleicht ein paar mehr. Wir haben nicht einmal die Quantität. Und auch die Quantität entscheidet über die Qualität.
Also Shao Jiayi glaubt, dass China irgendwann mal groß im Fußball werden kann. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Also China hat 1,4 Milliarden Einwohner und nur 10.000 registrierte Fußballer. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Warum hat denn dann Staatschef Xi den Fußball so zum Staatsziel erkoren? Was ist so wichtig daran plötzlich?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass er selbst ein großer Fußballfan ist. Das spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Das ist in einem autoritären Land wie China so, was die politischen Führer persönlich gut finden, das pushen sie auch. Und es ist der Versuch, auch in einer Mannschaftssportart weltweit Anerkennung zu bekommen. Bislang ist man vor allen Dingen in so Sportarten wie Tischtennis gut, aber Fußball, das schafft natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Die Weltmeisterschaft guckt halt jeder.
Mhm. Wir haben jetzt heute Morgen schon über die Kaufwut der Chinesen gesprochen. Wenn sie jetzt so viele Spieler kaufen, besteht da nicht auch die Gefahr, dass es bald tatsächlich mehr Ausländer als Chinesen in der Super League gibt?
Ja, das ist auch einigen Fußballfunktionären hier in China schon ein Dorn im Auge. Der chinesische Fußballverband hat deshalb auch Anfang des Jahres reagiert. In der Super League sollen künftig nur noch 3 statt bislang 5 Ausländer pro Verein auf dem Platz stehen dürfen. Bei jedem Team sollen pro Spiel außerdem mindestens 2 chinesische U23-Spieler im Kader stehen, also junge Nachwuchsspieler. Das sind die ersten Regeländerungen, die auch gegen hohe Ablösesummen und Gehälter für Spieler aus dem Ausland gerichtet sind und die garantieren sollen, es müssen genügend Chinesen spielen, sonst schaffen wir das nie mit unseren großen Plänen.
Einer der großen Pläne ist ja, 2030 die WM nach China zu holen. Wenn wir mal in die Zukunft gucken, schaffen die Chinesen das?
Ja, China hat für die angepeilte Erfolgsgeschichte, du sagst es, einen genauen Zeitplan aufgestellt. Also bis 2030 möchte man erstmal in Asien die dominante Fußballmacht sein. 2030 oder 2034 soll dann die Weltmeisterschaft erstmal im eigenen Land stattfinden. Und bis 2050 soll der WM-Titel her. Und da gibt es einige, die da durchaus skeptisch sind.
Huge bubble. That's what I see for the moment. Of course, you know.
Eine Blase, eine riesige Blase. Das ist das, was ich momentan sehe. Natürlich sind Blasen ein Stück weit normal, wenn ein bestimmter Markt wirtschaftlich rasant wächst. Aber Fußball ist halt mehr als nur ein ökonomisches Phänomen. Fußball ist eine Art Kultur. Es braucht eine langfristige strategische Entwicklung, vor allem an der Basis. Es braucht soziale Wurzeln. Und das ist das, was in China bislang nicht existiert. Und ich habe da auch nicht viel Entwicklung gesehen zuletzt.
Social roots, that's something which is simply didn't exist in China. And I haven't seen much changes in this sense.
Das war nochmal Yan Qiang, der Sportkommentator hier aus Peking. Und er spricht im Prinzip genau das an, was richtig ist. Es wird darauf ankommen, schafft China es, die Basis zu entwickeln? Schafft China es, ein Vereinssystem zu schaffen mit 50 Millionen Vereinfußballern statt momentan 10.000? Dann ist meiner Meinung nach einiges möglich. Vielleicht nicht der WM-Titel, aber doch einfach mal, dass China eine gute Rolle bei einer Weltmeisterschaft spielt.
Sagt Axel Dorloff, unser Korrespondent in China, mit Infos zur Fußballwelt in China. Danke, Axel.
Die Radio Wissen. Early Bird.